Braucht es ein Warum in der Führung? About Leadership Purpose, diesmal nochmal mit Dr. Tim Stoiber. Tim und ich haben uns über vieles sehr lustig ausgetauscht. Von der virtuellen Diät für den Sommer in Urlaub in Mallorca über Motivation und Leadership. Ja, es war ein Free Talk. Wir haben uns das Thema Warum zur Brust genommen und sind der Frage auf den Grund gegangen, ob wir tatsächlich ein Warum in der Führung brauchen. Unterhaltsam, eye-opening und immer mit einem Augenzwinkern teilen wir eben auch eigene Geschichten und Erfahrungen. Viel Spaß und ja, gute Inspiration. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Next Level Leadership. Wie versprochen, gibt's jetzt nochmal eine weitere Folge mit und von Dr. Med. Tim Stoiber. Hallo Tim, schön, dass du nochmal dabei bist für eine weitere Folge.
Hallo Julia, vielen Dank. Ja, ist mir ein Vergnügen.
Wir haben uns für diese Folge ein Thema ausgesucht, auf das wir beide ziemlich abfahren. Das kann man schon so sagen. Und zwar geht's um das Warum. Und die Frage, um die wir jetzt gleich drehen wollen, die lautet, brauchen wir ein Warum in der Führung?
Mhm. Ja.
So. Da ist er, der Applaus. Ja. Tim, du hast immer so gute Geschichten parat. Hast eine Geschichte für uns zu genau dem Thema?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt in der Sommerzeit und ich möchte einfach mal eine kleine virtuelle Diät mit dir und mir und den Hörern machen. Hast du Bock drauf? Also,
virtuelle Diät.
Ist doch gut, oder?
Ich bin gespannt.
Also, typische Geschichte, die sehr viele Leute kennen. Wir haben März. Wir stehen nach dem Duschen vorm Spiegel. Wir gucken uns an und sagen, so kann es nicht weitergehen. Ich habe zugenommen. Ich fühle mich nicht gut. Und was macht der smarte Mensch? Was macht der intelligente Typ jetzt? Der macht eine Diät. Und jetzt können wir beiden mal brainstormen, Julia. So, komm, lass mal raushauen. Was machen wir? Wie wollen wir abnehmen? Wie setzen wir uns Ziele? Ich sag nur, Mallorca im August ist schon gebucht. Es sind noch 5 Monate bis dahin. Jetzt erzähl du mir mal, wie der normale Mensch vorgeht.
Ich kann dir erzählen, wie das klassische Coaching an der Stelle funktioniert. Das klassische Coaching würde sagen, lad dir eine App runter, bei der du ganz genau eingibst, ich will jetzt in den nächsten 5 Monaten x Kilo verlieren.
Super.
Da gibt es ja so Apps. Mhm. Und dann rechnen die dir aus, was du pro Woche noch an Kalorien essen darfst und wie viel du dich bewegen darfst.
Ja.
Damit das hinhaut. Und ich habe mir sagen lassen, es gibt Apps, wenn man denen wirklich folgt, das soll angeblich funktionieren. Hat es bei mir aber noch nie, wenn ich ehrlich bin. Deswegen ich auch keine Diäten mehr mache. Das ist Quatsch für mich.
Ja, aber gut. Wir kommen heute dahin mit dem Zielen und den Visionen und warum die Diät übrigens natürlich nicht funktioniert. Also, wir machen die App. Dann kaufen wir uns aber noch, weil wir gerne ein Buch in der Hand haben. Ne? Wir sind ja so klug und so. Wir kaufen uns jetzt noch ein kleines Büchlein bei Amazon für 9,90 Euro, die Keto-Diät. Was machen wir noch? Melden wir uns im Fitnessstudio an oder kaufen wir uns direkt ein paar Hanteln, Julia?
Auch die große Lösung. Wir gehen mal ins Fitnessstudio mit allem drum und dran. Ne? Also mit Sauna und das ganze Paket, weil es soll ja auch nett sein.
Ja, ich habe dann noch einen Gesundheitscoach.
Du musst ein Outfit fürs Fitnessstudio kaufen.
Ich kaufe mir ein Outfit für das Fitnessstudio zur Motivation. Das ist dann neben meinen anderen 8 Outfits, ziehe ich das dann auch an. Ich kaufe mir eine richtig edle Wasserflasche übrigens noch als Motivation.
Richtig.
Dann habe ich gehört von einem Sportcoach, mach eine Wette mit irgendwem. Also Julia, wir beiden machen eine virtuelle Wette. Ich wette, dass ich mehr Schritte pro Tag mache als du und so weiter. Dann setzen wir uns mit der App Meilensteine, oder? Das Ziel ist smart. Wir sagen, wir wollen 10 Kilo in 5 Monaten oder auch wie auch immer. Wir nehmen mal 10 Kilo, ne? Wir sind voll motiviert in 10 Kilo. So, okay, gut, wir legen los. Dann, was machen wir, was könnten wir noch tun? Wir könnten es allen mitteilen. Ja, das ist ein super Coaching-Trick. Teil deine Ziele allen Leuten mit. Wir sind so gute
Social
Coaches.
Social Media, dafür musst du in Social Media gehen.
Unbedingt.
Dann und dir die ganz Running viele App. Leute suchen, denen du da folgst, um dich inspirieren zu lassen.
Ja, ich brauche jetzt Vorbilder. Ich brauche jetzt Motivationscoaches und so weiter. So, jetzt lege ich los. Ich bin natürlich gut drauf. Und wer weiß nicht, wie man abnimmt, weiß doch jeder. Die App sagt es einem aber auch noch, mehr bewegen, weniger trinken, weniger essen. Los geht's. So, und jetzt, wie ist der Anfang, Julia? Wie läuft's ganz am Anfang?
Ja, du gehst ja total motiviert ran. Also die wenigen Male, wo ich das versucht habe, ich war am Anfang ultra motiviert.
Voll.
Und ein paar Tage lang hat das auch immer funktioniert. Immer.
Ja, absolut. Und das geht, glaube ich, den meisten so. Vielleicht übertreiben wir es sogar ein ganz klein bisschen, haben sogar 300 Gramm mehr abgenommen, als wir eigentlich mussten, sind stolz wie Oscar am See. Und dann geht's so weiter. Und jetzt sind wir natürlich klug und haben Meilensteine gesetzt und diese Meilensteine sind so kleine Cheat Days. Also das heißt immer wieder ein Sonntag, wo ich dann endlich mal so essen darf wie früher. Das heißt, ich habe einmal nach 4 Wochen gehe ich mit meiner Frau zum Italiener. Nach 8 Wochen habe ich ein Barbecue im Garten mit Bier und Burgern. Nach 12 Wochen habe ich dies und das und so weiter. So, also, das heißt, ich erlöse mich alle paar Tage mal davon. Ein Cheat Day muss her. Man kann ja nicht immer nur so gesund essen. Das ist doch schlimm, oder?
Ich hab's schon mal im inneren Auge.
Julia, und jetzt, wir wollen natürlich diesen Podcast nicht mit dieser Story füllen komplett, aber er ist, glaube ich, ein ganz toller Aufhänger. Denn wie läuft's wirklich? Die Motivation sinkt zur Mitte hin deutlich. Wir gucken auf die Waage, wir haben 6-7 Kilo weg. Hand aufs Herz, wenn wir 10 Kilo wollten, wo landen wir ganz häufig mit unserer Diät, ganz kurz vor Mallorca, vorm Urlaub? Was schaffen wir so?
Keine Ahnung, da so weit bin ich nie gekommen.
-8 Kilo. Ich sag mal, wir sind motiviert. So, wie fühlt sich jetzt, das ist jetzt ganz wichtig, um zu verstehen, warum auch Ziele im Unternehmen in aller Regel so nicht funktionieren, wie die Leader das gerne hätten. Und das ist ja unser Job, wo wir reingehen und sagen, hätte ich mir schon denken können, dass das so nicht klappt. Ist nämlich wie eine Diät, was du da in deiner Firma mit deinen Leuten machst. So, also, ich sag mal, 8,6 Kilo haben wir abgenommen. Jetzt kommt aber der Urlaub. Und jetzt sag mir mal, wenn wir doch 8,6 Kilo abgenommen haben, wie fühlen wir uns damit? Wir sind enttäuscht von uns selbst, aber auch ein bisschen stolz. Also wir sind stolz auf die 8,6, aber wir haben es wirklich deutlich nicht geschafft, das Ziel. Und jetzt wird vielleicht mancher CEO gerade denken, hey, das klingt doch irgendwie ganz doll nach meinen Projekten in der Firma. Und wir kommen gleich dazu, warum das fast immer so ist. So, jetzt gehen wir nach Mallorca.
Nicht nur das. Ja. Nicht nur das. Im Shareholder Value würde deine Aktie jetzt schon einkrachen, weil du ja das Ziel nicht erreicht hast. Das wäre ja schon deutlich vorher spürbar.
Richtig. Wir könnten natürlich jetzt shareholdermäßig sagen, okay, wir haben das Ziel erreicht, weil wir es mit äußerster Brutalität durchgesetzt haben. Wir haben 10,1 Kilo von mir aus abgenommen. Aber jetzt kommt Mallorca. So, jetzt sag mir mal, wie nach der Tortur, nach den 5 Monaten, wie wird dieser Mallorca-Urlaub, Julia?
Ich werde wahrscheinlich mich nicht bewegen, wahnsinnig viel essen, das Ganze unfassbar genießen.
Ja.
Und komme zurück und stelle mit Erschrecken fest, Mist, es ist alles wieder wie vorher. Ja. Oder sogar noch schlimmer.
Richtig. Und zu Weihnachten wiegen wir 2,5 Kilo mehr als vor unserer Diät. So. Warum hat eine Diät was mit den Zielen in einem Unternehmen zu tun? Warum klagen so viele Entscheider bei uns, wenn sie mit uns reden, dass sie sagen, wir erreichen die Ziele alle immer nur irgendwie mit Kampf und Krampf und mit Ellenbogen und mit Druck und so weiter? Warum funktioniert das nicht? Wir können jetzt mal eine kleine Anekdote erzählen, denn wir sind bei unserer Diät natürlich zum Fitnessstudio gefahren mit unserem SUV, weil es ja ein bisschen geregnet hat, also ganz leicht getröpfelt fahren wir nicht mit dem Fahrrad, sondern wir fahren die 3 Kilometer zum Fitnessstudio mit dem SUV. Und da treffen wir aber Sven. Sven fährt mit einem Gravelbike ganz begeistert an uns bei, fährt uns fast über den Haufen, hält an und sagt, nein, Julia, bist du's? Und du sagst, hey Sven, dich habe ich ja 20 Jahre nicht gesehen. Und dann guckst du Sven an und Sven ist schlank, trainiert, braun gebrannt, der sieht richtig, richtig gut aus. Und sagt er, gehst du hier in eine Muckibude? Ja, hast dir was vorgenommen? Und ja, ich fliege nach Mallorca, ich muss ein bisschen was tun, ne? Und dann kneift man sich in den eigenen Speck. Sven hat keinen Speck. Gar keinen Speck. Der sieht gut aus. Der kommt mit dem Fahrrad vorbei, klatschnass. Sagst du, Sven, was macht denn dein Leben? Hast du auch einen Trainingsplan? Er sagt, nee, Trainingsplan habe ich nicht. Habe ich noch nie gehabt. Ich mache einfach immer Sport. Und dann sagst du, ja, das ist ja schön, das so motiviert wäre ich auch.
Das ist toll,
ja.
Das ist sehr toll, es gefällt mir.
Sagt Sven, ich bin gar nicht so motiviert, sondern das ist einfach mein Lebensstil. Weißt du, ich liebe es, abends unter der Dusche zu stehen, wenn ich meine Muskeln so ein bisschen merke. Aber meine ganze Familie, wir sind im Radsportverein, meine Kinder touren, ich bin am Wochenende am Fußballplatz. Wir waren jetzt auf Mallorca übrigens in einem Urlaub. Das war richtig schön, das war ein Sporturlaub. Da sind wir morgens oft um 5 aufgestanden, sind auf den Berg hoch und sind dann mit dem Fahrrad runter. Und das war so ein bisschen organisiert. Und also es war herrlich, gab's viel gesundes Essen. Wir lieben ja so Salat. Deswegen, uns geht's gut. Unsere ganze Familie ist so. So, Julia, was ist hier los? Was ist hier los? Was ist der Unterschied zwischen dem Sven, der noch nicht mal einen Trainingsplan hat? Und was ist der Unterschied zwischen Tim und Julia, die gerade krampfhaft und mit größter Verbissenheit versuchen, ihr Ziel zu erreichen? Und was hat das mit Unternehmen zu tun? Ich sage alles. Alles. Das hat alles was damit zu tun.
Und da kann ich dir tatsächlich noch eine eigene Geschichte ergänzen. Mein Mann und ich, wir sind ja beide selbstständig. Mhm. Und als Selbstständige haben wir uns natürlich am Anfang, wie man das so tut, man macht ja einen Businessplan, wenn du gründest. Ne? Vielleicht, also mein Mann muss doch noch einen Gründungskredit aufnehmen. So. Und dann machst du einen Businessplan. Und über mehrere Jahre bin ich diesem Plan unfassbar akribisch gefolgt. Mhm. Ich weiß gar nicht, jedes Mal, wenn ich auf den Plan geguckt habe, natürlich war so ein Durchschnittswert pro Monat angegeben. Mal habe ich den gematcht, den Umsatz, mal habe ich drunter gelegen. Wenn ich drüber lag, habe ich mich gefreut. Wenn ich drunter lag, war ich frustriert. Ich habe wahnsinnig viel Zeit in diesen Plan reingesteckt. Also es war nachher so Planen um des Planens Willens. Mhm. Mhm. Und meinem Mann ging es ganz genauso. Und ich sag dir was, in dem Moment, wo wir, das war so abends über ein Glas Rotwein, haben wir dann darüber gesprochen und gesagt, so irgendwie, das ist irgendwie nicht so, das ist nicht so unser Fall.
Ja.
Wir haben es beide sein gelassen und wir hatten beide in dem ersten Jahr, wo wir aufgehört haben, diesen Businessplan zu machen, hatten wir die besten Umsätze überhaupt. Wir haben nicht mehr drüber nachgedacht, wir haben einfach nur noch das gemacht, worauf wir Bock hatten. Mhm. Ja, es war ja klar, letztendlich, es gibt die Vision, es gibt die Idee, ich dreht einfach an, ne, so für mich. Ich möchte halt ein bisschen was verändern in der Welt, zu einer sinnvollen Transformation beitragen. Und dann ist jedes Coaching, was ich mache, jedes Training, was reinkommt, ist halt motivierend. Mhm. Und dann habe ich nur noch das gemacht, was ich wirklich wollte. Und das andere habe ich beiseite gelassen. Und das Spannende war ja, es kommt trotzdem. Der Weg ist allerdings weit, glaube ich, von einem Einzelselbstständigen, Solo-Selbstständigen hin zu einem Unternehmen. Aber der Spirit, der da drin steckt, finde ich, der kann inspirierend sein. Und jetzt sind wir beim Purpose eigentlich. Weil warum, ne?
Warum hat die Diät bei dem bei Tim und Julia nicht funktioniert? Nicht wirklich. Und der Sven hat noch nicht mal die Diät und sieht 100-mal besser aus. Was ist ein Ziel? Ein Ziel ist etwas, was ich mir setze, weil es nicht auf meinem direkten Weg ist. Sonst brauche ich es ja nicht. Also ich meine, ich muss mir ja nicht das Ziel setzen, wenn ich von hier jetzt zu Aldi fahre, muss ich mir das Ziel nicht setzen, dass ich irgendwie vorher mal auf die B1 fahre hier in Unna, sondern das ist nun mal der Weg. So, also das heißt, Ziele, die ich mir setze, sind erstmal überhaupt nicht auf meinem Weg. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, ein Chef überlegt sich etwas, zum Beispiel, ich hätte gern bis Jahresende 20% mehr Umsatz. Das bedeutet ja, dass wenn es einfach nur alles so weiterlief, hätten wir das, würden wir das nicht erreichen. Also das heißt, ein Ziel ist schon mal etwas, was ich mir setze, was nicht wirklich auf meinem Weg ist. Denn wenn ich ein sportlicher, trainierter Salat-Fan wäre, dann wäre ich ja der Sven. Ja, dann würde ich ja bei Wind und Wetter rausfahren, wäre schlank, hätte einen knackigen Hintern. Aber ich bin ja der Tim, der eben nur dann sich überhaupt bewegt, wenn seine Frau sagt, jetzt musst du dich mal wieder bewegen. Also das heißt, das war doch zum Scheitern verurteilt, Julia, weil wir dieses Warum, diese Vision, diesen inneren Antrieb hatten wir doch gar nicht bei der Diät, sondern wir hatten einen Antrieb, den haben wir uns ganz künstlich von außen gesetzt. Er widersprach komplett unseren Gewohnheiten. Das heißt, unsere Gewohnheiten blieben die gleichen. Wir haben also versucht, gegen unsere Natur und gegen unsere Gewohnheiten zu arbeiten. Und jetzt kommt das Verrückteste. Was waren denn unsere Meilensteine, wo wir gefeiert haben? Wir sind zum Italiener gegangen, wir haben Barbecue gemacht, wir haben uns gehen lassen. Also das heißt, diese Cheat Days sind natürlich, sind natürlich eher das Problem als die Lösung. Also das ist der Grund, warum ich in Unternehmen sage, Ziele sind zum Zielen da. Ich finde es okay. Ich bin auch nicht naiv, ich weiß auch in der Wirtschaft und so, wir brauchen auch Ziele, wir müssen Menschen mit Zielen auch klar machen, wo es hingeht und so, das kann ich alles verstehen. Aber es gibt was viel Mächtigeres und das ist eine Vision, das ist ein Warum und das finde ich wesentlich wichtiger als dieses Ziele erreichen. Und selbst wenn wir jetzt so Shareholder-mäßig dieses Ziel erreichen, wie ist denn die Abteilung, wie geht's der denn nach dem Ziel erreichen? Ja, also wenn ich die mit Knüppeln dazu getrieben habe, zu 20% mehr Umsatz, wie viele sind denn da gekündigt, wie viele haben gekündigt, wer hat einen Burnout gekriegt, wie ist die Motivation der Leute, wie ist die Stimmung, werden die Leute überhaupt noch da bleiben, wie ist der Ruf des Unternehmens, wenn dort mit Knüppeln und mit Seilen und mit allem möglichen Zwang gearbeitet wird, das sind ja alles Sachen, die können wir so nicht messen. Also ich glaube, das Warum, der Purpose, wenn der wirklich von innen kommt, dann ist das, glaube ich, das wirksamste Tool, die wirksamste Einstellung für eine gute Motivation. Ich sage mal, es ist eben nicht ein First-World-Problem, sondern sagen wir mal, wenn in Bangladesch auf dem Land jemand geboren wird in einer Bäckerfamilie und er wird dann auch Bäcker, dann hat er diesen Sinn seiner Arbeit, dieses Warum jeden Tag vor Augen, weil das Dorf eben kein Brot hätte, wenn es ihn nicht gäbe. Und das ist ja, wo wir heute so ein Problem haben. Es gab früher mal eine Berufung. Da war völlig klar, was wir machen. Keiner hat gefragt, warum wir das tun. Das war völlig logisch, dass der Metzgersohn wird Metzger. Und dann kam irgendwann Beruf, dann kam Laufbahn und Karriere. Und heute haben wir ja Jobs zum Teil, die überhaupt nichts mehr mit unserer inneren, mit unserem Kompass zu tun haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen damit gemeint. Brauchen wir ein Warum in der Führung?
Ja, vor allen Dingen, es geht ja auch darum, Mensch zu sein und Mensch zu bleiben. Ne? Also wir haben gerade eben ein bisschen vorbesprochen, was wollen wir eigentlich sagen. Und da habe ich erzählt, dass ich interviewt werde für ein Filmprojekt, was tatsächlich um das Thema sich drehen soll auch. Und dass diejenigen, die das organisieren, mit dieser Frage halt konfrontiert wurden, Sinn, Beschäftigung mit dem Sinn, das ist ein First-World-Problem. Hast du sonst nichts zu tun? Hast du nichts Besseres zu tun? Geh doch mal richtig arbeiten. Also es ging in dem Fall jetzt um zwei Studentinnen. Und das sind hauptsächlich auch Sätze gewesen, die von Menschen kamen, die aus deren Sicht in Anführungsstrichen erfolgreich schon im Leben standen. Ja, ich glaube schon, dass es funktioniert, sich zu disziplinieren. Selbstkontrolle ist ein wichtiger Aspekt. Ja, also das lernen wir alle, das müssen wir auch lernen im Älterwerden. Wenn wir nur einfach dem nachgeben, was jetzt gerade spontan in uns ist, dann kommen wir auch nicht weiter. Und gleichzeitig ist ja das, was du auch in unserer letzten Folge schon gesagt hast, ne? Wir sind Menschen. Und Menschen sind nicht rational. Menschen sind keine Maschinen. Ich glaube, das ist das schlimmste Erbe, was wir haben von der Industrialisierung, dass wir meinen, funktionieren zu müssen, wie eine Maschine. Ja. Eine Maschine hat keine Gefühle, die braucht das alles nicht. Ja. Ja. Und was ist die positive Motivation in so einem Diätprojekt, dass ich vorher geguckt habe auf Social Media, alle sind schlank, also muss ich auch so aussehen, muskulös, keine Ahnung was. Und wenn ich es dann nicht bin, dann gehöre ich nicht dazu, dann bin ich kein guter Mensch.
Ja.
Und gerade spannend. In diesen Zeiten jetzt wirklich zu sagen, was ist denn mein Wertmaßstab, wo soll es denn hingehen, ist auf individueller Ebene wichtig und im Kollektiv erst recht, weil wir uns sonst verlieren in diesem Arbeiten, Dauerhasseln, Hamsterrad, keine Ahnung.
Absolut. Und wenn wir jetzt mal konstruktiv rangehen wollen, wie hätten wir denn eine gesunde Motivation, eine gesunde Selbstführung erreichen können? Denn ich glaube, wir sind uns einig, es spricht gar nichts dagegen, ein schlanker, zufriedener, sportlicher Mensch zu sein. So, jetzt, warum kommen wir da mit unserer Diät nicht hin? Was treibt den Sven vielleicht an? Der Sven hat ja so eine Motivation, der ist einfach so ein sportlicher Typ. Das heißt, wir könnten natürlich versuchen, durch Gewohnheit, durch Erfahrung, indem wir einfach mit dem Sport mal anfangen, aber ohne Druck, ohne diese Meilensteine, so einfach mal loszulegen mit Sport. Und im Idealfall würden wir uns einfach bei dem Sport so gut fühlen, dass wir diesen Sport immer haben wollen. Das ist aber eine sehr starke Verhaltensänderung. Vom Sofa, vom Couch-Potato zum Fahrradfahrer.
Und das sind auch nicht alle Menschen.
Absolut. Und jetzt ist die Frage, was wäre denn wirksam? Und ich kann dir ein Beispiel nennen, was hochwirksam ist. Wirksam sind nicht rationale Ziele, die weit weg von unserem Weg liegen, sondern wirksam sind emotionale Ziele. Stell dir mal vor, wir hätten uns statt eine zwanghafte Diät, die in kurzer Zeit auch unbedingt erfolgreich sein muss, wir hätten mal so ein Hemd aus dem Schrank genommen, vielleicht hier so eins, was ich anhab. Und dann haben wir uns das so angeguckt und dann sagen wir, Mensch, das ist jetzt auch 8 Jahre her, dass ich dieses Hemd anhatte. Und dann ziehen wir das mal an aus Spaß und es passt gar nicht mehr. Ich kann es nicht mehr zuknüpfen. Und dann stehen wir vorm Spiegel und sind aber gar nicht böse mit uns, sondern sagen einfach, Mann, als ich das zuletzt anhatte, das war in Griechenland, das war an einem Hafen, ich war mit meiner Partnerin da, so wie ich mich da gefühlt habe, begehrenswert, schön, es war Sommer, es hatte was von Fülle und Erfolg, daherzulaufen. Dieses Körpergefühl, was ich da hatte vor 8 Jahren am Strand, am Hafen in Griechenland, dieses Gefühl hätte ich gern noch mal wieder. Und wenn wir das haben, ein emotional wertvolles Ziel, ein tolles Körpergefühl, ein tolles Ziel für den Erfolg, dann nehmen wir ab und dann nehmen wir nicht nur die 10 Kilo ab, sondern wir nehmen 20 ab, nehmen die aber ab über 2-3 Jahre. Und wir sind uns nicht böse, wenn wir auf Mallorca immer noch ein bisschen Speckbauch haben. Dann sagen wir, das gehört zu uns, aber ich bin ja auf dem Weg. Und dann wachst du auf Mallorca morgens auf und denkst, es ist noch so kühl, ich gehe mal eben vielleicht eine kleine Runde rennen. Aber nicht die 5 Kilometer, die ich laut der App machen muss. Ich gehe mal 2 und das ist cool. Ich gehe mal 2.
Und das reicht dann auch.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch in den Firmen. Wir ziehen die Menschen häufig auf unsere Strecke, denn der Entscheider sieht ja häufig das Ziel vor Augen. Und dann wirft er das Navi an und das Navi sagt immer, wir müssen den schnellsten Weg gehen. Wir dürfen nicht falsch abbiegen, dann sagt das Navi sofort falsch. Und dann versuchen CEOs und andere Entscheider und Krankenhausdirektoren versuchen, die Menschen mit Gummibändern auf den Weg zu ziehen. Und wenn die einmal im Urlaub sind, die Entscheider, dann sind die Leute sofort wieder auf ihrem eigenen Weg unterwegs. Wir wollen uns nicht ziehen lassen. Und das ist so ein bisschen dieses Warum. Und im Unternehmen ist, glaube ich, dieses Warum oder so eine Vision ist total wichtig. Aber nicht künstlich, nicht dieses dass wir mit einem T-Shirt mit dem Logo unserer Firma am Wochenende durch die Gegend rennen müssen und so, sondern einfach so diese Achtsamkeit, dass der eigene Job ein wichtiger Teil des Lebens ist und ein guter Teil des Lebens ist, dass er aber auch nicht alles ist. Und ich glaube, wenn diese Freude am Tun wieder in die Unternehmen kommt, bei Krankenhaus und Rettungsdienst, wo ich öfter unterwegs bin, da finde ich es erstaunlich, dass dieses Warum nicht ganz klar vor Augen ist, denn Menschen zu helfen, die verletzt sind, die todkrank sind oder die Hilfe brauchen, das ist ja eigentlich, da liegt ja der Sinn jeden Tag vor Augen eigentlich und trotzdem sagen die...
Und es betrifft aber nicht jeden. Ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, um da mal ein Beispiel reinzubringen, Leadership Purpose, warum braucht es Leadership Purpose? Mhm. Das sind jetzt wirklich zwei echte Beispiele aus Coachings mit Führungskräften, wo es um Purpose ging. Das eine Beispiel war ein Abteilungsleiter, der kurz vor Burnout stand, also Mehrfachbelastung, ganz strammes Umfeld, sehr konservatives Umfeld, in dem Menschen und das, was sie ausmacht, eigentlich auch nicht respektiert wurden. Und der mit der Frage zu mir kam, soll er jetzt da kündigen oder nicht? Mhm. Er sieht da überhaupt gar keinen Sinn mehr drin, da zu arbeiten. Das ist für ihn das Allerletzte inzwischen. Er fühlte sich nicht abgeholt von seinen Vorgesetzten. Mhm. Die Mitarbeiter haben Druck gemacht. Also so ganz klassisch dieses, da hast du gar keine Lust mehr drauf. Mhm. Und das Spannende am Purpose Coaching ist ja, dass wir meistens tatsächlich mit Menschen, die da reingehen in das Thema, rauskommen dabei, dass die zu 80% sagen, die gar nicht, ich muss weg, sondern die entdecken erstmal, warum sie überhaupt schon da sind die ganze Zeit. Also wir landen ja nicht umsonst an irgendwelchen Plätzen.
Ja.
Und diese Führungskraft hat dann in dem Coaching festgestellt, dass sie ein leidenschaftlicher Menschenmensch ist, im Sinne von ein hohes Fürsorgemotiv hat, eine ganz starke Teamorientierung hat. Da ging es auch um idealistische und altruistische Werte. Und das war auch ein Unternehmen, was eigentlich in so einem Sektor, also ne, ich gebe jetzt da nicht mehr vom Preis aus Gründen der Geheimhaltung, unterwegs war, nur eben die Führung war nicht so. Und er ist rausgekommen aus diesem ganzen Purpose-Findungsprozess, Purpose-Coaching, hat festgestellt, ich weiß, was meine Aufgabe ist. Ich weiß, warum ich genau da bin, wo ich jetzt bin, weil genau da muss und werde ich mit meinem Wertesystem wirksam sein und kann einen Unterschied machen. Das heißt, gleicher Job, gleiche Rahmenbedingungen, aber der hatte sich innen drin quasi komplett einmal auf links gedreht und hat verstanden, was das sinnvoll an seiner Aufgabe ist.
Ja, toll.
Anderes Beispiel, junge Führungskraft, Frau, gerne am Wochenende unterwegs, so richtig jemand, die Party die Nacht zum Tag macht, so richtig Partygänger. Am besten der wummernde Bass bis 5 Uhr morgens und das Tollste ist, wenn du morgens um 7 dann noch am Hamburger Fischmarkt mit deinen Freunden das Brötchen mümmelst, um die Nacht noch so ein bisschen zum Abklingen zu lassen, abzulöschen, sagt man glaube ich auch. Und die waren im Bereich hohe Taktung, viel zu tun, auch krasse Zielvorgaben, total frustriert. Und da ist was Ähnliches passiert. Wir haben rausgearbeitet, dass das, was sie gerne macht, ist halt im Rhythmus mit anderen sich zu bewegen, das zu beeinflussen und dabei Spaß zu haben. Mhm. Und danach war die Aufgabe als Abteilungsleiterin eine ganz andere, weil der Rhythmus war da. Es ging nur darum, den zu formen und mehr in Gleichklang zu bringen und wieder eine Leichtigkeit und Spaß reinzubringen. Halbes Jahr später hat sie dann zwar trotzdem gekündigt, aber das hatte andere Gründe. Mhm. Und das, finde ich, macht einen riesen Unterschied. Also meistens, und wenn du jetzt vielleicht zuhörst und feststellst, verdammt, ich bin selber sehr unzufrieden, muss ich jetzt weg? Kann mir dieses Purpose-Coaching-Wunderwaffe irgendwie helfen? Wir sind oft an Plätzen, wo wir eigentlich schon hingehören, aber wir sind nicht bewusst darüber.
Ja.
Ich finde, das macht einen riesen Unterschied, auch für ein Unternehmen, auch für ein Team, zu wissen, wofür wir das machen. Kann unsere Motivation, unsere intrinsische Motivation ja wieder ganz anders anfachen. Und wenn ich Sport machen will, weil es so geil ist, die Leute zu treffen und mit denen die ganze Zeit zu reden, so habe ich mir meinen Sport zum Beispiel angewöhnt, ich mag mich nicht gern bewegen, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich den Sport mache, um die Bewegung zu haben oder um abzunehmen. Mhm. Für mich nicht motivierend.
Mhm. Absolut. Und die was mich immer fasziniert ist, wie ein und dieselbe Situation dann plötzlich durch eine Begleitung einen anderen Rahmen bekommt. Also einfach eine neue Bedeutung. Ich bin als Notarzt ja ab und zu noch unterwegs, damit ich da drin bleibe und weil es mir auch Spaß macht. Und ich komme dann auf eine Rettungswache im Sauerland, die ist total ruhig und da ist wirklich, die haben wenige Einsätze. Und dann frage ich, wie läuft's denn? Und dann ziehen die alle ein langes Gesicht und sagen, oh, das ist so schlimm geworden und ich habe bald keinen Bock mehr. Dann sage ich, was ist denn so schlimm? Ja, letzte Nacht alleine hatten wir 3 Einsätze. Um 1, um 3 und um 5. Wir haben fast überhaupt nicht geschlafen. Da sage ich, oh, das ist aber selten. Ja, geht so, das wird immer schlimmer. Dann fahre ich ein paar Wochen später in Dortmund und da komme ich auf eine Wache und dann sagen die Notfallsanitäter, ey, wir haben einen geilen Lauf im Moment, richtig gut, die Nächte sind okay, so kann es bleiben. Ich sage, wieso, wie war denn? Ja, wir hatten letzte Nacht, war super. Wir hatten um 1, um 3 und um 5. Das heißt, ich habe bis 1 gepennt. Ich habe von 2 bis 3 gepennt, von 4 bis 5. Und dann habe ich von 6 bis 7 bis zum Wachwechsel habe ich noch mal eine Stunde gepennt. Ich habe fast die ganze Nacht geschlafen. Also ist offensichtlich ein und dieselbe
die
Sache.
Perspektive.
Aus einer anderen Perspektive. Und deswegen ist in meinen Trainings auch, sage ich eben ganz oft, wir können das Bild selbst, das können wir oft nicht ändern. Und ich finde es wichtig auch zu sagen, ich kann es mir nicht schön reden oder ich, es gibt einfach Sachen, die nervig sind bei der Arbeit, auch Routinen, Konflikte, bestimmte Personen, mit denen wir eigentlich keinen Bock haben. So. Aber dieses Bild ist nun mal manchmal das Bild. Und was wir aber machen können, ist diesen Rahmen ändern. Und das ist, was du mit Purpose Coaching machst. Das ist das, was ich zum Thema Zuversicht in den Firmen auch viel mache. Ich denke mal, wir dürfen diesen Rahmen selber entscheiden. Der Rahmen kann sein, dass wir uns auf das Wir beziehen. Wir sind zusammen, wir sind nicht alleine. Der Rahmen kann sein, dass wir zuversichtlich sind. Nach einem Regentag kommt auch wieder ein Sonnentag. Der Rahmen kann sein, dass wir schwierige Situationen eben als ein Learning und eine Herausforderung sehen und sagen, das schaffen wir, wir werden dran wachsen. Und das sind so, da gibt es natürlich noch viele andere Rahmen, die wir bauen können. Und das finde ich so wichtig, immer wieder zu sagen, die blöden Tage gehören eben auch dazu. Und wie kann ich mir so den Rahmen machen? Ne?
Ja. Ja. Und wenn du den Rahmen findest, der für dich halt Sinn ergibt, dann ist das ja, und das finde ich so faszinierend an der Beschäftigung mit dem Thema, indem du das tust, woran dir was liegt.
Ja.
Und maximal Spaß und Erfüllung hast dabei, also nicht nur, ne? Wir haben beide Kinder, wir wissen auch, wie das ist, wenn man x-mal nachts aufgestanden ist, weil ein Kind halt Brechdurchfall hat oder
ja,
so.
Ja.
Das ist jetzt der Teil am Kinderhaben, der macht nicht so einen Spaß. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, mir macht das nicht so, hat es nie so einen Spaß gemacht. Und es ist aber sinnvoll. Und deswegen ist es trotzdem 5 Jahre später schön, sich daran zu erinnern, zu sagen, es hat zwar viel Arbeit gemacht und es war sinnvoll. Also in dem Moment, wo du das machst, tust du ja auch noch was für die Welt um dich herum. Also es ist ja das Schöne, du folgst deinem eigenen Weg und weil du das tust und indem du das tust, machst du nicht nur anderen die Möglichkeit auf, sondern du leistest einen Beitrag. Purpose geht ja immer über uns hinaus. Das ist immer, das ist der, früher war das logischer, der Weinbauer hat Reben angepflanzt, von denen er wusste, da wird er nichts mehr ernten. Er hat aber zutiefst an das Thema Weinanbau vielleicht geglaubt oder hat den Weinberg geliebt, weil er da schon als Kind drin rumgelaufen ist.
Ja.
Und also hat er das gemacht. Und ja, man kann das jetzt, ja, ich sag mal, rational sagen, kannte halt nichts anderes, hat halt nur Wein angepflanzt und kennt sonst nichts. Aber das glaube ich nicht. Wenn man mit so Menschen zu tun hat, die haben eine ganz tiefe Verankerung in dem, was sie tun. Die sind dann an der Stelle wirklich erdverbunden und sehen was Transgenerationales da drin. Und denen ist dann auch nicht egal oder denen ist einfach egal, was ist jetzt heute oder morgen, wenn die wissen, in einem Jahr ist es gut. Ne? Oder für meine Kinder wird es besser oder so.
Ja.
Also diese ganze Einbettung in den Fluss der Geschichte. Das fand ich übrigens in deinem Buch auch sehr schön, dieser Lebensfluss, der eigentlich fließt und wir können aber ja nicht von oben drauf gucken, hast du beschrieben. Diese Einbettung in den Lauf der Geschichte einfach mal rational und emotional gleichermaßen zu betrachten und zu sagen, naja, wir sind die Ahnen der Zukunft und wir sind die Enkel der Vergangenheit. Und darin dürfen wir uns auch einsortieren in irgendeiner Form.
Das hast du wirklich so, so schön zusammengefasst. Ich sehe das auch so. Es gab früher im Ruhrgebiet gab es ja auch diesen Werkstolz. Also am Ende des Tages, wenn du entweder handwerklich was geschafft hast oder wenn du zum Beispiel unter Tage eine bestimmte Menge Kohle gefördert hattest und dann waren die Leute eben da stolz drauf. Das heißt aber nicht, dass du bei jedem einzelnen Schritt immer glücklich sein musst. Also ich gehe auch nicht in den OP als Anästhesist und denke, oh, wie glücklich ich bin, dass ich jetzt gerade diese Spritze mit Propofol aufziehe. Das ist ja damit nicht gemeint. Das sagen aber manche so Erfolgscoaches und so. Dieser ganze Unsinn, mit dem wir leider ja auch irgendwie so zu kämpfen haben, das ist ja alles totaler Quatsch, sich das schön zu reden. Aber wenn ich das korrekte Aufziehen einer Spritze Propofol als einen Baustein nehme dafür, dass dieser Patient, der dort voller Angst liegt und eine schwierige OP erleben wird, wenn das ein Baustein davon ist, dass ich gekühltes Propofol nehme, weil es nicht in den Venen wehtut, dass ich eine Nadel nehme, die keine Glassplitterchen aufsaugt, wenn ich das hochsteril mache, damit keine Bakterien in das Blut des Patienten kommen, wenn ich das also achtsam
dabei
mache, dann muss mir diese Tätigkeit selbst auch gar nicht so viel Spaß machen, sondern dann kann die sogar sehr neutral sein und trotzdem bin ich in dem Moment zufrieden.
Dazu.
Ja, und deswegen glaube ich auch,
da habe ich eine ganz aktuelle Geschichte für dich wie gemacht.
Erzähl.
Mein Sohn hat kürzlich alle Weisheitszähne auf einmal rausbekommen. zwar ambulant, aber trotzdem Vollnarkose. Mhm. Er wollte das unbedingt mal ausprobieren und hatte natürlich, also war einfach neugierig drauf. Mhm. So. Und ich habe den Spaß selbst erlebt. Also ich wusste, was danach kommt. Mhm. Er hatte natürlich keine Ahnung, aber es war deswegen so toll. Da sind wir nämlich auf einen Anästhesisten gestoßen, der das, und da habe ich wirklich gemerkt, was der Unterschied ist. Ich hatte wirklich den Eindruck, dieser Mensch lebt für das, was er tut. Mhm. Er hat sich super Zeit genommen mit meinem Sohn, hat ihm genau erklärt, wie das alles funktioniert. Du konntest richtig sehen, wie der immer wieder Augenkontakt aufgenommen hat. Ja, er hat Ben auch erklärt, das Letzte, an was du denkst, ist das Erste, womit du wach wirst. Also, wenn du dich darauf konzentrieren kannst, denk an was Schönes. Und mein Sohn das ging super schnell, alles ganz easy gelaufen. Der wurde wach und ich hörte nur so, alles gut, schön. Alles super. Oh, ich war schön. Am Strand, oh, war das schön, kann ich wieder zurück? Hm.
Ja.
Also der war wirklich, der sagte, hat auch seinem kleinen Bruder direkt erzählt, Vollnarkose ist total angenehm. Ich habe nur am Strand gelegen in der Sonne. Mhm. Und warum war das so? Weil dieser Arzt sich so viel Zeit genommen hat an der Stelle und wirklich mit Geduld, altersgerecht, gut, der ist jetzt auch fast 17, aber trotzdem das gut erklärt hat. Mhm. Und damit hat er eine prima erste Erfahrung gemacht. Und ich finde, da merkst du einen Unterschied. Du merkst einfach im direkten Kontakt, das persönliche Format garantiert den Erfolg, ist so ein Spruch, der mir da immer alle Jahre wieder einfällt.
Absolut. Und wenn du jetzt noch überlegst, das war seine erste Vollnarkose, glaube ich, oder seine erste bewusste, ne?
Nee, seine erste.
So, und jetzt mal dir mal die Verantwortung aus, die dieser Anästhesist hatte, nicht für den Vorgang der Narkose auch, ja, das ist klar. Aber das ist ja Handwerk. Aber jetzt überleg dir mal die Verantwortung, die er hatte, dass er deinem Sohn eine gute Erfahrung mit einem medizinischen Eingriff beschert hat. Wenn dein Sohn mal 50 ist und hat ein bisschen komischen Stuhlgang, dann wird der ohne Probleme zu einem Internisten gehen und sich eine Koloskopie machen lassen. Hätte der jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht, kein Vertrauen in den Anästhesisten, vielleicht eine mäßige Narkose, wo er nachher erbrochen hat oder wo er schlechte Träume hatte oder nicht gut wach wurde und so weiter, dann könnte es theoretisch sein, dass dein Sohn mit 50, obwohl er etwas Blut im Stuhl hat, sagt, ich gehe auf keinen Fall zu einer Kolo. Und das meine ich damit, dass selbst ganz kleine Dinge, die wir tun, können eine ganz große Wirkung haben. Und damit meine ich einfach nur, wenn wir einen Job achtsam machen können, weil wir wissen, es ist eingebettet in ein großes Ganzes, erstmal in mein Leben, Arbeit ist einfach Teil meines Lebens und dann noch in die Welt, dann hast du eigentlich dein Warum. Und da brauchst du nicht eine Projektarbeit in der Firma, wo nachher bei rumkommt, wir werden 20% mehr Umsatz, vier Kunden
mehr. Wir sind
Kunden
der beste
mehr.
Arbeitgeber jenseits der Wesel.
Ja. Das
ich finde es spannend. Ich finde es spannend, das eben auf die Führungsarbeit auch in ein Unternehmen zu transferieren, weil wir haben eine ganz hohe Quote von inneren Kündigungsraten. Wir haben Leute, es gibt so viel Impulse, von wegen macht ihr den Montagmorgen schön. Das wäre eigentlich alles nicht nötig, wenn Führung genauso gelebt werden würde, wie dieser Anästhesist da gemacht hat.
Ja.
Also wenn ich als Führung auch vielleicht dafür antrete, dass das ein Stück weit was anderes ist, dass man mit mir eine positive Erfahrung machen kann, junge Menschen so sozialisiert werden, dass die eben nicht feststellen, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, ja, sondern die werden abgeholt, die werden einbezogen. Onboarding heißt ja das Stichwort immer wieder. Und ich schaffe es, das so durchzuziehen, dann habe ich eine ganz andere Generation, eine ganz andere Art zusammenzuarbeiten, eine viel menschlichere Art zusammenzuarbeiten. Und ganz ehrlich, das ist mein Purpose, dafür trete ich an.
Ja.
So.
Schön. Kann ich so unterschreiben.
Mensch, ich glaube, das reicht, oder? Geiles Schlusswort, ne? Reicht, oder? Braucht es noch was?
Nein, das ist, glaube ich, perfekt. Danke.
Dann gratuliere ich uns zu einer Anfangsfolge zum Thema Purpose. Also, wenn du jetzt zuhörst und feststellst, Purpose, warum? Diese tiefere Beweggrund, das ist was für dich, wo du sagst, ne, ich weiß eigentlich auch nicht so ganz genau für mich selbst. Oder du hast das Gefühl, das könnte in deinem Bereich, in deinem Team, in deiner Firma anders laufen mit den Themen, dann komm gerne auf uns zu. Es ist ein riesen Thema, ein Riesenfeld, wo man viel machen kann. Und wie du gehört hast, wir gehen beide sehr pragmatisch an das Thema ran. Es braucht nicht immer wahnsinnig viel Geld, aber es braucht vor allen Dingen eine bewusste Entscheidung, da anders unterwegs zu sein. Und dann sind wir gerne da. Der Tim ist rund um die Uhr erreichbar, habe ich gelesen. Wenn man bei ihm Kunde wird.
Naja, mit Ausnahmen, aber.
Mit Ausnahmen. Also ich bin das nicht, aber ich antworte sehr zügig auf jede E-Mail.
kann ich nur bestätigen. Julia, vielen Dank. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Viele Leute wissen eben, wie ihr aktuelles Kapitel heißt, aber nicht, wie ihr Buch heißt. Und ich glaube, da können wir beide ein bisschen was für einzelne Menschen und für Unternehmen auch dazu beitragen. Macht doch Spaß.
So machen wir das. Alles danke klar. dir.
Danke.